Güstrow spricht, die Barlachstädtler. Herzlich willkommen in unserem Podcast. So, klassisches Willkommen, so wie ich es immer sage, guten Morgen, schönen Mittag oder guten Abend. Wir sind angekommen in der Folge Nummer 38, heute zu Gast wieder einmal vom DRK, dieses Mal aber Christian Schwanbeck, männliche Unterstützung. Christian, herzlich willkommen.
Hi Martin, schön, dass ich da sein darf. Ist jetzt ein bisschen komisch, ein Mikro zu sprechen. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Ne, sonst hast du ja manchmal, wenn Güstrow TV was von uns aufzeichnet, auch noch eine Kamera mit dabei.
Ja, die hast du ja auch, aber die sind schön versteckt und klein.
Ja, aber jetzt kann man das so schön face-to-face machen, ne? So ein richtiger Dialog. Ja, ich freue mich. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. 38, ja auch als Folge, ne? Fast mein Alter. Also vielen Dank, ne? Hast du gut abgetimed.
Ich werde dieses Jahr 38. Ich weiß ja jetzt nicht, wie weit wir auseinander sind.
Ah, ich bin schon 44.
Von daher, jetzt sagst du schon vorweg, du bist schon 44, du hast schon ein bisschen was auf der Uhr. Was hast du als kleines Kind gemacht? Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wie war deine Kindheit?
Oh, das war ein schöner Einstieg. Ich bin, ja, muss ich jetzt leider sagen, obwohl ich Güstrow ganz, ganz doll im Herzen habe, Rostocker Jung, als kleines Seemannskind aufgewachsen. Der Mann von meiner Mutter damals war, ist zur See gefahren, Containerschiff, und ich durfte als Kleiner da auch ab und zu mit rauf und bis nach Riga sogar einmal mitgefahren,
ja,
zu DDR-Zeiten. Das war ja damals, ich glaube, DSR, ne, zweitgrößte Handelsflotte der Welt.
Da bin ich raus.
Ja, ja, also war schon, ne, also so ein typisches Seemannskind, aufgewachsen in Rostock. Dann aber, ja, ich komme auch aus so einem, naja, Plattenbau, sagt man, ne, aus Dürkow aufgewachsen, ne, also war 1992 kinderreichster, statistisch gesehen, kinderreichstes Viertel Europas sogar. Ja, damals, ja, sind ja alle aus dem Osten hochgezogen an die Ostsee, um hier zu arbeiten, ne, weil natürlich auch gerade mit den ja, Neubauten, ne, du hast dann fließend Wasser gehabt, Elektrik, ne, das war für viele Luxus. Ne,
und Rostock war ja sicherlich auch ein extrem guter Wirtschaftsstandpunkt. Heute noch, ja, heute noch.
Genau.
Güstrow,
genau,
holt auf.
Ja, ja, definitiv. Ich gebe meinen Teil dazu bei, auf jeden Fall. Ja, und dann, ja, da viel gearbeitet, Ausbildung gemacht, Schule, alles, ne, also in der klassischen Reihenfolge. Und bin dann mit...
Irgendeinen klassischen Mist gebaut in der Jugendzeit, wo man sich gerne zurück dran erinnert? Beinbruch, Armbruch, Halsbruch?
Also wir haben ja überall Schotterberge gehabt und du bist mit dem Fahrrad, glaube ich, überall runtergefahren, gegengefahren, runtergefallen, alles, was man mitnehmen kann.
Das heißt Schürfwunden auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Das war das noch das Harmloseste. Und ja, aber dazu kommen wir nachher noch. Ja, war natürlich auch eine Zeit damals direkt nach der Wende, wo man wirklich so auch so ein bisschen das Negative kennengelernt hat, dass aus diesem, ich sage jetzt mal, sozialistischen Miteinander, was wirklich so einer der wenigen positiven Faktoren damals in der DDR war, dass, ja, wirklich viele Hand in Hand zusammen gelebt haben, gearbeitet haben, da wirklich eine gute Kooperation war. Du kanntest jeden Nachbarn, du hast deine Tür nicht abgeschlossen, du hast in jedem Haus einen Partykeller gehabt. Und als dann die Wende kam und so alles losging mit dem Kapitalismus, mit den Marken, ne, ist das, ich werde nie vergessen, mein erstes, oh Gott, ich glaube, das war San Francisco 49ers, Cappy, was ich hatte, habe ich mir in der Stadt in Rostock ganz stolz gekauft, bin damit zurückgegangen zu Fuß. Es hat keine Viertelstunde gedauert, dann war ich umzingelt, wurde in den Busch getreten und dann haben sie es mir abgenommen.
Ja. Ne?
Also das war so ein bisschen die Kehrseite da.
Aber du hast es halbwegs aktiv miterlebt, weil ich würde jetzt mal behaupten, du warst dann so 8, 9 Jahre alt zu DDR, also zur Wende.
Genau, also kurz vorm Roten Halstuch kam
FDJ,
die Wende.
Ne? Oder?
Nee, das war, du hast ja Jungpioniere, blaues Halstuch, Themann-Pioniere, rotes Halstuch und dann kamen die blauen Hemden, das war FDJ.
Ach so.
Und das war also
vor meiner Zeit.
Ja, vor deiner Zeit. Genau. Aber ja, ne, damals sind wir sogar noch samstags zur Schule gegangen. Ne?
Das können sich ja heute kein Kind mehr vorstellen.
Ja. Und ich habe mal, das muss ich erzählen, ich habe mal einen Tadel gekriegt, weil ich eine Banane mit zur Schule hatte. Ich war in der 2. Klasse, 8 Jahre alt, und unser Rektor damals war wahrscheinlich auch bei der Stasi gewesen. Und tatsächlich, also, ne, von meiner Mutter, der Mann damals, ne, hatte Bananen mitgebracht, ne, von Fahrt.
Genau.
Und dann habe ich einen Tadel gekriegt als 8-Jähriger und meine Mutter ließ sich das zu Hause durch und da steht drin, Christian hat seinen sozialistischen Mitschülern imperialistisches Feindesobst vorgegessen. Ne? Und meine Mutter wirklich gedacht hat so, Also, ne,
dämlicher geht's nicht.
Nee, dämlicher geht's wirklich nicht. Vor allem, das war eine Banane, die du heutzutage schon lange aussortiert hättest. Komplett braun, ne? Aber ja, so verrückte Zeit, verrückte Welt damals.
So war's halt damals, ja, genau. Richtig. Aber unabhängig dessen, auch wenn du jetzt gesagt hast, dein Vater damals, ich weiß ja jetzt nicht, was da familientechnisch passiert ist, aber unabhängig dessen, wenn er Seemann war, dann hast du ihn ja aber auch nicht so oft gesehen.
Nee, das ist richtig. Also die waren ja teilweise manchmal ein halbes Jahr auf See.
Deswegen.
Die haben ja Routen gehabt über Afrika, Indien, ne? Also ziemlich weit, Neuseeland, Kanada. Ne? Waren ja auch viele Fischfangtrawler unterwegs damals. Ne?
Aber gesehen haben sie die Welt quasi nur vom Schiff aus, ne?
Genau. Ja, und das, du brauchst dann natürlich auch den entsprechenden Gegenpart zu Hause, ne? Also die Frau, die das alles mitmacht und sich um die Kinder kümmert, sich um alles andere kümmert, um die Erziehung.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, auch bei vielen Familien damals, ich will jetzt nicht sagen kaputt gegangen, aber das war halt eine große Herausforderung, wenn du dann nach Hause kamst.
Ja, natürlich.
Und du bist dann teilweise in einer ganz anderen Welt, ne, als Seemann.
Bist du Einzelkind?
Ich habe eine Schwester, also wenn wir es jetzt notarisch sehen, ist es meine Halbschwester, aber ja, ich sage meine Schwester,
ja, klar.
Weil ich habe meinen richtigen Papa ein bisschen später erst kennengelernt und ja, aber bin jetzt sehr, sehr glücklich und ist eine ganz, ganz tolle Familie, die ich habe, ja, die mich sehr unterstützt.
Der Hintergrund, warum ich jetzt einfach so ein bisschen ins Detail gehe, ist halt, das sind ja alles Dinge, die dich wahrscheinlich auch ein bisschen dahingehend geprägt haben, was du heute machst. Vermute ich zumindest mal.
Ja, das ist eine schöne Überleitung, weil wenn wir jetzt das abgenommene Basecap zum Beispiel angehen, ne, war das einer der Punkte, wo ich wirklich gemerkt habe, so ich möchte kein Opfer sein. Ne? Und das ist jetzt eine Sache, die ich beruflich versuche, oder nicht nur beruflich, sondern was wirklich eine Berufung für mich geworden ist, auch so anderen Menschen zu helfen und so gerade Kindern und Jugendlichen das Ganze weiterzugeben. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also bekannt, ich kenne es ja auch, ich habe es auch im Hintergrund schon aufgemacht, Safe Chris, das sind ja diese Safe Kids Kurse. Seit wann bietest du die an oder die Kehrtwende dazu trotzdem? Wie lange bist du denn schon beim DRK in Güstrow?
Ich habe 2022 im Februar angefangen beim DRK und war auch kompletter Quereinsteiger, bin eigentlich Urvertriebler, war immer on the road, Außendienst, ganz, ganz viel gemacht, Weinvertrieb, Außengroßenhandel, Lebensmittelhandel.
Ja, da musst du den Kurs natürlich gewinnbringend verkaufen, ganz klar.
Ja, das, ne, ich bin ja auch so ein bisschen als Werbetafel vom DRK unterwegs, ne, oder fürs DRK,
klar,
und mache das auch sehr, sehr gerne und habe damals... Ja, so ein bisschen lachendes, weinendes Auge, zu einer Zeit angefangen, besser hätte es nicht sein können. Ich war, glaube ich, 2 Monate im Dienst beim DRK und habe so eine hybride Stelle übernommen. Sozialraummanagement, Quartiersmanager heißt das, komme ich nachher aber noch zu, was das ist. Und gleichzeitig auch so ein bisschen für unsere Akademie, Bildung und Kultur, ne, die so viel mit Kursen macht, Sportkurse, Erste-Hilfe-Kurse etc. Ja, und dann kam der Ukraine-Krieg, also der Überfall von Russland auf die Ukraine. Und wir haben ja Ahornpromenade, die Turnhalle damals als Notunterkunft ausgebaut.
Ja.
So in so einer Nacht- und Nebelaktion.
Das ist die mit dem Halbrunddach?
Ja, genau.
Ja, doch, ich glaube.
Doch, doch, genau.
Richtig. Das müsste die mit dem Halbrunddach sein.
Ja, ja. Und,
es gibt so viele Turnhallen.
Ja.
Man muss immer erstmal zuordnen und dann so spontan Ahornpromenade, aber ja, klar. Ja.
Also in der Nordstadt vorne.
In der Nordstadt.
Und genau. Da war das wirklich so, also ich kannte kaum jemanden außer ein paar Leute aus meinem Bereich. Und da hast du dann Leiter gehabt, ne? Also ob das jetzt Leiter von der Kita ist, von den vom Ehrenamt, von den, von welchem Bereich auch immer, vom Pflegebereich etc. Also das ganze Inventar, menschlich sozusagen, ne, vom DRK hat da so in so einer Hauruck-Aktion über die Nacht das wirklich aus dem Boden gestemmt, diese Halle wirklich so lebenswert gemacht, dass Familien da schutzsuchend wirklich erstmal unterkommen können. Und das war so... Also bei einem Sozialträger so angekommen, ne, dass man wirklich sagt: So, da sitzt jemand neben dir, der duzt dich gleich und sagt: So, Krischi, wir machen das schon, ne, pass auf, das und das. Und da habe ich wirklich so gedacht, kenne ich nicht, ne? So dieses Zwischenmenschliche, dieses Miteinander und habe mich so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe: So, hier gehöre ich hin, hier will ich auf jeden Fall bleiben.
Wie eine große Familie.
Genau, richtig.
Eine große Familie ist ja grundsätzlich auch eine Zeit aus früheren Zeiten. Also ich kenne noch eine Familie aus Güstrow, das ist die Familie Buchholz. Die haben, glaube ich, 13 oder 14 Geschwister insgesamt. Das kennt man ja eigentlich eher aus den vorangegangenen Generationen. Ich sage jetzt mal so, mein Großvater zum Beispiel wäre so eine Generation, der hat zum Beispiel 16 Geschwister gehabt, ne? So eine Großfamilien hat man heutzutage auch eher weniger, obwohl ich der Meinung bin, dass die Anzahl der Kinder pro Familie wächst.
Ja.
Ich kann es zumindest von mir und von drei Freunden bestätigen. Die haben jetzt nämlich alle drei Kinder pro Familie.
Ja, das ist ja auch richtig so. Und das muss ja auch ein Appell an die Politik sein und an die Gesellschaft, dass man sowas wieder viel, viel stärker fördert. Ne? Dass
definitiv
auch die Arbeitgeber die Mütter entlasten und auch, dass die Väter natürlich auch die Freiheit haben. Ne? Also, dass du einen Erziehungsurlaub bekommst oder überhaupt. Also, das über so ein Thema, ich habe das letztens gehört in einem Wirtschaftspodcast, dass darüber diskutiert wird, wie viel wirtschaftlicher Schaden Deutschland hat, wenn der Vater die ersten zwei Wochen nach der Geburt zu Hause bleibt. Wo ich mir so denke...
Das steht doch nicht im Verhältnis.
Nee, also das ist zwischenmenschlich, also wirklich erbärmlich, muss ich leider sagen.
Ich wollte gerade sagen, die Zeiten da damals sind halt raus. Das würde ich dann jetzt auch wieder vergleichen. Ich habe meinen Vater, glaube ich, so die ersten zwei, drei Jahre halt kaum auch wahrgenommen, weil der war halt damals schon bei der Armee, kam dann eben nach seinem Dienst, den er geleistet hat, zurück. Und das ging ja, keine Ahnung, 90% der Männer damals so. Ne? Die sind halt eingezogen worden und haben in der Regel ihre Kinder mit 3, 4 Jahren erst wiedergesehen.
Richtig.
Ne? Und das hat man dann quasi übertragen. Und dann heißt es heutzutage, naja Mensch, wenn ihr das damals schon, dann könnt ihr das heute auch. Aber das sind halt, ja, wie du schon sagst, es ist eine andere Gesellschaft, es ist eine andere Politik, über die brauchen wir uns nicht unterhalten. es ist halt immer im Wandel. Genau. Was hast du gewandelt im DRK?
Gewandelt im Sinne von?
Naja, dieser Safe-Kurs, Safe Kids, der kam ja nicht von irgendwo oder wurde dir das vorgeschlagen? Oder war das deine Idee, dass du das reingebracht hast?
Ja, also da bin ich schon der Initiator. Ich habe in Rostock damals tatsächlich auch schon wieder eine gute Überleitung nach der Bundeswehr angefangen, in einem Studio, in dem Wing Chun unterrichtet wurde, also diese Kung-Fu-Variante. Und das war damals sehr, sehr groß, ne, weil du hast damit sehr viele angelockt, also weil es auch so ein bisschen diesen Spirit hatte, ne, also dieses fernöstliche, traditionelle, ne, hat viele auch so abgeholt und da ging das los und da war ich sehr schnell zu Hause, also vom Kopf, vom Körper her, weil ich hatte einen sehr, sehr guten Trainer und einen sehr guten Freund, der sozusagen mein Kompagnon da war oder heute noch ist. Er ist heute mein Trainer geworden. Das hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Nachher haben wir uns abgespalten davon, weil wir haben sehr viele aus dem Bereich Polizei gehabt, aus dem Bereich Bundeswehr, aus dem Bereich Sicherheit, die an der Tür gearbeitet haben. Und da haben wir nachher irgendwann gesagt, das ist uns ein bisschen zu künstlich. So ist es in der Realität nicht, weil wenn du unter Adrenalin bist, funktioniert das alles ganz anders oder auch gar nicht mehr. Und
parallele Frage einfach mal dazu. Habt ihr dann auch so einen Trainer gehabt, wie ich zum Beispiel damals, die auch unglaublich intensiv körperlich das vorgeführt haben, sodass du quasi als derjenige, dem das beigebracht wird, ein Stück weit Angst hattest du von wegen, oh, wenn er jetzt zu doll zupackst, dann hast du das restliche Training eigentlich gar keine Zeit, irgendwie mitzumachen, sondern bist erstmal damit beschäftigt, dass dir dann irgendwie die Schulter wehtut oder dass da irgendwie was verdrückt ist. Also wir hatten da einen, der war sehr, sehr, naja, exzentrisch ist das falsche Wort, aber der war zu euphorisiert dabei.
Ja, und genau das ist der große Fehler. Du darfst als Trainer, als Ausbilder, als Lehrer, sage ich mal, im weitesten Sinne ist es das ja, darfst du deine Schüler nicht so behandeln, dass dein Ego im Vordergrund steht und dass du immer gewinnen willst. Ne? Weil das ist schon so eine Komponente, das kann nicht jeder. Ne?
Das ist ein pädagogischer Auftrag am Ende des Tages.
Genau. Ne? Und wenn du jetzt, sage ich mal, Kämpfer sein willst, Ausbilder, und Lehrer so alles gleichzeitig, das kann nicht jeder. Das ist wie beim Fußball, ne? Nicht jeder guter Spieler kann ein guter Trainer werden oder andersrum. Und da ist es wirklich schon so, dass man, ne, pädagogisch wertvoll da arbeiten muss. Und natürlich ist es aber auch so, gerade im Bereich Selbstverteidigung, es geht halt nicht immer mit Samthandschuhen, ne? Weil man muss die Leute auch so ein bisschen auf die Realität vorbereiten, dass wenn du mit jemand einen Konflikt hast, ich sage jetzt mal so klassisches Beispiel, Dorffest, Disco und Alkohol ist im Spiel oder was viel Schlimmeres, ne, dann sind solche Leute nicht zurechnungsfähig. Ja, ne? Und gerade dann muss man manchmal auch wirklich handeln, weil ja es auch um die eigene Sicherheit, ne, manchmal auch sogar lebensbedrohlich ist.
Richtig.
Ne? Genau.
Na, ich weiß ja nicht, inwieweit wir da ins Detail eingehen und ob wir das dann später vielleicht nochmal machen, wenn wir eben über den Kurs sprechen. Aber da hat der ein oder andere seine Erfahrung gesammelt, andere wahrscheinlich Gott sei Dank nicht. Ne, also es betrifft ja hoffentlich nicht alle Leute. Ich meine, klar, wenn du in einem Club drinne bist und der ist in der entsprechenden Voluminosität, dass da, was weiß ich, 100 bis 200 Leute immer regelmäßig da sind und dann wird halt entsprechend was konsumiert, was heutzutage wahrscheinlich auch nicht so gut kontrolliert werden kann. Ne, also wenn ich überlege, dass ich Stories höre, also da bin ich jetzt auch ganz vorsichtig, dass da auf dem Schulhof schon angefangen wird zu dealen, will man sich nicht vorstellen, gerade wenn man selbst Kinder hat, die schulpflichtig sind. Naja, also das ist ein schwieriges Thema.
Ja, das können wir auch nochmal erörtern, beziehungsweise wird das wahrscheinlich ein bisschen ausufern. Aber ich will nochmal auf diese Safe-Reihe zurückgehen, damit ich den roten Faden da wieder aufnehme. Genau, hatte dann in Rostock da auch schon sehr schnell mit Kindern gearbeitet, habe dann auch schon eine Ausbildung als Kindertrainer gemacht über unseren damaligen Verband. Mhm. So, und bin dann mit meiner damaligen Frau ein bisschen raus ins Grüne gezogen, vor Rostock, und dann nochmal weitergezogen. Ich wohne Dolgen am See, die Ecke. Mhm. Ne, ist eine wunderschöne Gemeinde und fühle mich da auch sehr, sehr wohl und zu Hause. Und als ich dann in Güstrow beruflich angefangen habe und halt so diesen Hintergrund hatte mit unserer Akademie, mit unserer Bildungsakademie, habe ich da einfach mal nachgefragt, ob das eine Idee wäre, weil ich auch mit der Kita Bärenhaus am Anfang sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe und Frau Lüdecke, die ja da wirklich Kita-Leitung mit so einem großen Herz ist, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, für jemanden, der das beruflich macht, ne, und auch privat, ne, das so toll vereint, hat mir da gleich so die Tür geöffnet und gesagt, klar, kannst du machen, hier für unsere Kita-Kinder. Und dann haben wir den ersten modularen Kurs da angeboten, also auch für externe Kinder, ne, okay, die jetzt nichts mit der Kita an sich zu tun haben oder schon zur Schule gehen.
Aber auf der Ecke meinetwegen ansässig sind.
Genau, richtig. Ne? Und das hat sich dann, ist dann organisch so gut gewachsen, dass wir jetzt in unserem Haus der Familie in der Friedrich-Engels-Straße in dem großen Sportraum das anbieten, immer mittwochs. Mhm. Ab Nachmittag geht los, da fangen erst die Kids an zu trainieren, danach die Teenies. Und das wächst sehr, sehr gut. Ich biete das auch extern an Schulen an, Horteinrichtungen, auch für Sozialpädagogen, für Erzieher, bis hin zu, ich mache jetzt eine Ecolea für Rettungskräfte, das Ganze biete ich auch an, weil die Bedarfe einfach so groß sind. Ne? Und auch das zum Beispiel Berufsgruppen sind, die ja mit Gewalt sich leider auseinandersetzen müssen. Ne? Wenn wir Berlin-Silvester vor 2 Jahren bedenken, wo ich mir immer denke, so, wer kommt auf die Idee, einen Krankenwagen oder einen Feuerwehrwagen anzugreifen?
Also die Bilder sind schon krass gewesen.
Ja.
Ich habe jetzt im Kopf nur die mit den Raketen so quer in die Häuser, in diese Gläserfronten von den Häusern da reingeschossen haben. Das fällt mir dazu ein, ne? Mehr nicht.
Ja. Ja, das ist dann immer so diese punktuelle Autonomie, ne? Wo man immer das Gefühl hat, an dem Abend darf man alles oder, ne? Also dieses, ne, was so völlig falsch rüberkommt. Klar sind das dann auch 18-Jährige und wir waren mit 18 auch. Also wenn ich mich erinnere, meine Jugendzeit zu Silvester, wir haben das ganze Weihnachtsgeld erstmal in Knaller investiert und ich glaube, keine Lampe und kein Briefkasten war damals noch
heil. Ich wollte gerade sagen, also Briefkästen und hier Mülltonnen waren auch immer Opfer von uns. Also da sage ich ganz ehrlich, um Gottes Willen, ne? Ja. Wir waren alle mal jung, definitiv.
Ja. Aber halt so, du hast damals noch diesen Respekt gehabt, dass du sowas A, nicht bei Menschen gemacht hast, also untereinander, ne? Kumpel, einen kleinen Knaller in die Tasche gesteckt oder sowas, ne? Aber wäre doch keiner auf die Idee gekommen und hätte einen Krankenwagen beschossen. Nee. Also, ja. Und genau deswegen, ich möchte halt so vielen Menschen wie möglich Werkzeuge an die Hand geben, um sich sicherer zu fühlen, um aus eventuell auch selbst projizierten Opferrolle rauszukommen, was natürlich manchmal auch ein bisschen Zeit bedarf und wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, auch ein bisschen mehr Training einfach ja, Sinn macht. Aber viele Leute entwickeln dabei Spaß. Und ich habe auch Kinder, die ich im Kindergarten angefangen habe zu unterrichten, die jetzt bei den, in der Teenie-Gruppe bei mir sind, ne, wo ich mich wirklich total freue, was die für eine Entwicklung.
Ich würde sagen, Lernkurve.
Genau, ja.
Aber dieses klassische Wort, du hast jetzt zweimal schon Opfer gesagt. Also es hört sich natürlich echt verdammt negativ an.
Richtig, ja.
Aber das ist dann sowohl irgendwo eine psychische Sache als auch eine körperliche Sache. Körperlich natürlich, wenn ich klein, dünn, schmächtig, am besten noch ein ganz junges Mädchen bin, dann habe ich natürlich wenig Möglichkeiten, mich zur Wehr zu setzen. Vielleicht hören wir nachher noch ein paar andere Möglichkeiten, die ich dann vielleicht doch habe. Opfer hört sich wirklich böse an, aber es gibt leider immer noch zu viele.
Ja, das soll natürlich auch nicht despektierlich wirken, aber man muss manchmal so ein bisschen Bilder im Kopf schaffen, beziehungsweise so Trigger, mit denen man die Leute manchmal auch catcht. Ne? Und das können wir so angehen, wie Carsten Stahl das zum Beispiel sagt, ne? Es will ja keine Schule, zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel Schule sind, ja, Problemschule sein. Ne? Aber überall
sucht man sich nicht aus.
Ja, genau. Ne? Aber überall gibt es halt Gewalt. Das ist, ich meine, das ist ja auch evolutionär bedingt, ne? Dass gerade die Jungs untereinander, und manchmal sind die Mädchen auch viel schlimmer, natürlich ihre Rangkämpfe machen. Ne? Wer ist der Leader, wer ist Mitläufer, wer ist dann halt Außenseiter, beziehungsweise dann im schlimmsten Fall auch Opfer. Ne? Das habe ich zu meiner Schulzeit auch ganz normal erlebt. Und das ist, glaube ich, auch menschlich einfach normal. Das hast du ja als Erwachsener in der großen Firma auch. Ne? Ja, dass es auch den gibt, der so ein bisschen den Ton angibt. Ne? Und der dann 19 halt
von 20 Personen finden Mobbing scheiße. Außer Frankreich.
Genau. Jetzt muss ich meinen roten Faden wieder finden.
Ja, Entschuldigung.
Der war gut, der hat mich kurz aus dem Konzept gebracht. Genau. Und das man ein oder ich einfach mir das zur Herzensaufgabe gemacht habe, dass ich gerne allen Schülern, allen Kindern, allen Jugendlichen, jeder, der vielleicht vor solchen Situationen Angst hat, was ja auch ganz natürlich ist, da wirklich zu sagen, es muss ja nicht die körperliche Auseinandersetzung sein. Es kann ja auch einfach die Variante sein, dass ich heil aus so einer Situation im Vorfeld schon rauskomme. Mhm. Weil ganz oft ist das so, das ist ein sehr witziges Phänomen. Leute, die sich wirklich mit Kampfkunst, Kampfsport, Selbstverteidigung elementar beschäftigen, die kommen fast nie in so eine Situation, ne? Weil die von vornherein natürlich schon mal ein bisschen von der Außenwirkung anders dastehen, solche Situationen auch oft meiden, frühzeitig sowas erkennen und auch verlassen oder auch gleich unterbinden. Ne?
Ja,
und
richtig.
Deswegen wäre das natürlich schön, wenn man das wirklich vielen, vielen mitgeben kann, gerade auch jungen Mädchen, jungen Frauen, ne, die sich manchmal natürlich ja einfach schon Sachen gar nicht mehr trauen, ne, nachts irgendwo lang zu gehen. Ne.
Ja.
Und wenn das so ganz einfache sind, ich muss mal unter den Tisch greifen.
Ja, das ist kein Problem.
Mein Handy rausholen, ne, dass du jemanden beibringst, wenn der fünfmal hintereinander auf seinen An- und Ausknopf drückt, ne, beim Handy, dann geht sofort eine Verbindung zum Notruf los. Ne.
Und ja, stimmt, bei dem iPhone, das kenne ich auch. Das wird bei den Android-Geräten sicherlich ähnlich funktionieren.
Funktioniert bei jedem Handy.
Ach, bei jedem?
Genau. Weil manche kriegen ja auch beigebracht, greif in deine Tasche, hol dann einen Kugelschreiber raus oder ein Pfefferspray.
Gibt es nicht auch hier irgendwie dieses eine bestimmte Zeichen? Ich habe es irgendwie.
Ja, wem willst du das denn im Dunkeln zeigen?
Nee, wenn im Dunkeln nicht. Aber ich habe letztens, lass es auf Instagram oder irgendwo auch wieder gewesen sein, wenn ein Kind zum Beispiel irgendwo weggehascht wird oder muss mit irgendwem mitgehen, wie auch immer, dann soll es auch irgendwelche Handzeichen geben, die irgendwie allgemein kontextuell verständlich sein sollen, wo man als Außenstehender irgendwie weiß, oh, da muss ich helfen. Ich weiß Bescheid, da ist was.
Ja, das ist gut. Nichtsdestotrotz sage ich immer, man sollte das Natürlichste machen, was angeboren ist und was auch instinktiv geprägt ist, weil viele kriegen auch beigebracht, ruf nicht um Hilfe, sondern ruf nach Feuer, weil bei Hilfe haben die Leute Angst, bei Feuer kommen sie. Wo ich mir denke, so, wenn ich jetzt angegriffen werde, dann komme ich im Leben nicht darauf, A, so ein Handzeichen zu machen und B, Feuer zu rufen, sondern ich schreie einfach um Hilfe, ich wink einfach mit den Armen, um jemanden zu erreichen.
Ja, klar.
Und natürlich, genau, und da ist es so, natürlich haben viele Leute Angst, in so einer Situation dann helfend einzugreifen, weil sie natürlich auch selbst Angst vor der Konfrontation oder vor der Gewalt haben. Aber wir leben ja in diesem Fall zum Glück in der digitalen Welt. Heute kommen die Leute um die Ecke und filmen das Ganze. Ne? Und das ist doch perfekt, weil dann ist der Angriff vorbei. Ja. Ne? Weil der andere, ne, der Angreifer sieht sofort, ne, oh Gott, Beweis. Ne?
Im besten Fall ist es
genau,
und, vorbei.
Ja, genau, also, ne, genau, im besten Fall, richtig.
Durchaus,
ne?
Durchaus.
Und da versuche ich auch gerade den Kindern, den Teenagern beizubringen, mach das, was natürlich ist. Ne? Schrei um Hilfe, ruf laut, ne, und versuch natürlich, wenn es soweit ist, ne, im schlimmsten Fall, im Worst-Case-Szenario, aber versuch vorher schon aus so einer Situation rauszukommen, geh dahin, wo dir geholfen werden kann, sprich Leute an, wo du denkst, da bekommst du Hilfe, wie eine Familie mit Kindern, wie Menschen in Uniform. Und wenn es Bauarbeiter sind, Paketboote, geh in den Supermarkt rein.
Ja.
Ganz viele Geschäfte haben so einen Aufkleber vorne dran an der Tür, da steht Notinsel drauf.
Notinsel, okay.
Das heißt, die Mitarbeiter sind geschult in so einem Umgang. Und natürlich auch das Wichtigste ist dann auch immer die Rhetorik und der Dialog, ne? Dass du dich als Kind auch verständlich machen kannst und sagen kannst, da draußen ist jemand, der spricht mich an, rufen Sie bitte die Polizei.
Ja.
Ne? Ich habe Angst.
Ja.
Ne? Und
das, sich das zu trauen zu sagen, wahrscheinlich ist es ja auch eine Hürde für ein Kind selbst. Ne?
Ja, und das ist ja das Negative bei den Kindern, dass sie teilweise schon so geprägt sind aus ihrem Schulalltag, dass sie um die Ecke zu ihrer, ich höre das ganz oft, zu ihrer Erzieherin gehen oder Erzieher und sagen so, Max, da hinten tritt mich schon wieder. Ja, ja, klärt das unter euch. Ne? Dreht sie wieder um und macht die Zigarette an.
Hm.
Ohne das jetzt gegen die Erzieher persönlich zu meinen. Ne?
Nein, nein.
Aber die Kinder spiegeln mir das ja und dann bringe ich ihnen auch bei, dass sie wirklich sagen so, nein, ich gehe jetzt nicht zurück, sie helfen mir jetzt bitte, ne? Weil ich möchte das nicht, der tut mir weh.
Ja.
Ne?
Dass sie sich lernen, durchsetzen.
Ja, dass sie, auch wenn sie kleiner sind, dass sie natürlich genau die gleichen Rechte haben wie ein Erwachsener.
Ja. Also ich sage jetzt mal von meiner Warte, ich bringe meiner Tochter beispielsweise bei, sprich nicht mit fremden Menschen. So, das ist der eine Grundsatz. So, wenn ich dann aber mir so eine Situation vorstelle, auch wenn man sie sich nicht vorstellen will, was weiß ich, helllicht der Tag, passiert ja leider auch, ist da irgendwo auf dem Parkplatz, wird von irgendwem angesprochen, steht sie ja irgendwo im Konflikt mit sich selbst. Ah, warte mal, Mama und Papa haben mir beigebracht, ich darf nicht mit Fremden sprechen, jetzt muss ich mir aber irgendwo Hilfe suchen.
Genau.
Kenn aber niemanden meinetwegen, der hier gerade in der Nähe ist. Also die fängt jetzt tatsächlich so seit anderthalb Jahren, seit einem Jahr an, alleine auch mal mit einer Freundin oder zwei Freundinnen draußen umherzutingeln. Und da kann eben genau so eine Situation ja zutage treten.
Richtig, genau. Und deswegen sollen sie auch lernen, gezielt Schutz zu suchen. Ne? Da, also beispielsweise immer in einen öffentlichen Raum gehen, immer dahin gehen, wo
Menschen
Fluchtmöglichkeiten sind,
ja,
ne? Wo Menschen sind, ne? Und wenig dann auch lerne anzusprechen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Weil wenn wir jetzt mal den schlimmsten Fall der Fälle nehmen, dass jemand beispielsweise ein Kind entführen möchte, sage ich jetzt mal.
Ist ja in der Vergangenheit leider
genau,
durch,
ne,
die Medien. Genau.
Ja. Und dass sie da auch wirklich lernen, sich zu behaupten und andere auch wirklich so anzusprechen, dass es sofort glaubhaft ist. Ne? Dass, weil, ne, machen wir uns nichts vor, jemand, der ein Kind entführen will, der kalkuliert wahrscheinlich auch dann, ne, zu sagen so, ich bin der Onkel, ne, ich bring's nur da und da hin,
ja,
ne?
Ja,
die Mama
ja,
hat gerade angerufen. Ne? Dass
ja
das Kind wirklich dann
Moment
lautstark sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, helfen Sie mir. Ne?
Ja.
Und das auch gezielt zu Personen macht, wo man auch Hilfe erwarten kann. Ne?
Ich stelle mir das persönlich sehr schwer vor, den Kindern sowas beizubringen. Aber kannst du mich vom Gegenteil überzeugen?
Ja, nein, kann ich nicht, weil dann müsstest du mal mit dabei sein und dir das anschauen.
Dann müssen wir das machen, ja.
Sehr gerne, ich lade dich sehr gerne ein. Natürlich hast du immer eine Trainingssituation, eine Unterrichtssituation, die mit der Realität schwer vereinbar ist. Ne? Also
verständlich.
Ich versuche das so mit gewissen schauspielerischen Talent mit den Kindern zusammen so zusammenarbeiten, dass wir Rollenspiele machen, ne? Dass jeder auch mal aus einer also zum Beispiel aus der Schülersituation in die Trainersituation geht oder, ne, dass sie bestimmte Rollen einnehmen und sich gegenseitig bedrohen beispielsweise, hat natürlich immer einen spielerischen Charakter.
Ja, klar.
Aber ich komme dann auch mal dazwischen mit extremen Schimpfwörtern beispielsweise oder gehe die auch mal ganz anders an, ne? Natürlich immer. Ne,
aber so, dass sie halt merken, das kann in der Realität halt passieren.
Genau, richtig. Ne?
Das ist ja das Ziel.
Ja, weil es ist ja jemand, der, also machen wir uns nichts vor, ne? Wenn du von jemandem früher bedroht wurdest, der war der meistens einen Kopf größer als du, ein bisschen breiter, ne? Weil er halt gedacht hat, mit dem kann ich's machen.
Das ist richtig.
Und das muss dir bewusst sein, ne? Dass sowas passiert. Und
ich habe das mit meiner großen Klappe immer ganz gut kompensieren
ja
können.
Und dass die Kinder dann halt lernen oder so einen Aha-Effekt haben, Moment, ne? Da ist es jetzt wirklich ernst, ne? Da kann das ganz anders sein und man will jetzt auch nicht alles schwarz malen, ne? Und
nein,
will
um
auch
Gottes
nicht
Willen
sagen, ne, draußen ist der schlimmste Ort der Welt, schließ dich in deinem Zimmer ein, aber ich möchte halt, dass sie wirklich wissen, wie sie im Ernstfall handeln müssen.
Ja.
Ne? Wir haben natürlich einen Schubladeneffekt, ne? Wenn du das einmal hörst, ein Jahr später weißt du davon gar nichts mehr oder wahrscheinlich auch schon viel, viel früher. Deswegen mache ich da ja auch Kurse, die fortlaufend sind, ne? Dass die Kinder so oft wie möglich da abgeholt werden und so oft wie möglich damit konfrontiert werden und einfach einen Lerneffekt haben, ne? Und wirklich Werkzeuge bekommen, die ihnen im Ernstfall helfen sollen.
Und ich höre es ja auch immer dahingehend, je näher die Betroffenheit kommt, desto mehr setze ich mich ja auch erst damit auseinander. Wenn ich jetzt höre, da in 800 Kilometer weit ist irgendwas passiert, dann habe ich das gehört und dann habe ich das nach einer halben Stunde, Stunde wieder vergessen. Ist das aber meinetwegen um die Ecke gerade passiert oder da drüben beim Nachbarn, den ich kenne, dann ist das eine ganz, ganz andere Wahrnehmung von so einem Vorfall, dass man sich damit wahrscheinlich dann doch ein paar mehrere Tage beschäftigt als eben nur eine halbe Stunde.
Richtig, und das soll ja gar nicht erst passieren, ne? Dass
man wirklich
so einen Fall hat. Aber da gebe ich dir völlig recht, ne? Die Nähe macht dann natürlich oft die Betroffenheit sehr schnell aus.
Ja.
Und
aber da spielt die Berichterstattung und eben halt auch die neuen Medien, finde ich, halt eine große Rolle. Ich habe mich sehr, sehr oft mit Freunden auch immer über dieses Thema unterhalten. Da heißt es dann immer von dem einen oder von dem anderen, du, früher ist das auch häufig passiert, aber es wurde halt nie so häufig oder so schnell kontinuierlich berichtet, wie es halt heute der Fall ist. Heute hat halt jeder ein Handy dabei in der Regel. Heute ist immer irgendwo eine Kamera oder irgendwas, was mitläuft und dann ist das halt in den Polizeiberichten oder in der Zeitung oder eben Facebook, Instagram, TikTok, was es halt alles gibt. Und diese Informationsflut hat es halt früher nicht gegeben. Und trotzdem sind halt viele der Meinung, das ist halt früher genauso passiert wie heute. Ob das nun tatsächlich so ist oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Ne? Aber man muss sich, und das hast du vorhin halt schon gesagt, grundsätzlich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil das ist halt evolutionär bedingt. Ne? Das ist ja Alpha-Männchen-Getue, so würde ich es jetzt einfach mal behaupten.
Genau. Und das ist, wenn du das schon so ansprichst, können wir da ja gleich die Überleitung nehmen zum Cybermobbing heutzutage.
Ja.
Was natürlich auch durch die Medien, durch TikTok, Insta, also eher dann TikTok vielleicht bei den Kindern, ne, bedingt
Snapchat
ist.
Snapchat fällt mir noch
Snapchat,
ein.
Snapchat, ja, genau.
Ich weiß nicht, was da aktuell ist.
Und das kannst du dir teilweise nicht vorstellen, was da auf den Schulhöfen und mit den Kindern abgeht. Wenn du ja schon Photoshop als App nutzen kannst und du kannst ja ein Foto nehmen von einem Kind oder irgendjemand, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, sitzt auf Toilette, schneidest von deinem Klassenkameraden einfach das Gesicht aus,
und
per Lasso-Effekt, und setzt das um, ne, und das geht dann viral rum. Und nicht umsonst hast du, jetzt muss ich mal Zahlen nennen, wir haben, und das sind nur die offiziellen erfassen, ne, wir haben ca. 700 Gewaltdelikte an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern im letzten Jahr gehabt und das sind nur die gemeldeten.
700.
Ne? Also da,
die Dunkelziffern sollen in der Regel ja immer größer.
Da kannst du aber in einen ganz großen vierstelligen Bereich gehen. Und du hast zwei Suizidversuche jeden Tag in Deutschland von Kindern und Jugendlichen, die halt damit nicht mehr klarkommen.
Jeden Tag zweimal.
Jeden Tag zwei Suizidversuche.
Das ist heftig.
Das
hätte ich nicht gedacht.
Ja. Und das ist ja einfach auch bedingt dadurch, dass du nicht mehr diesen Heimathafen hast. Wenn du überlegst, früher sind wir nach Hause gekommen, wenn wir angegriffen wurden, verprügelt wurden, keine Ahnung, oder auch beleidigt wurden oder aus dem Freundeskreis ausgeschlossen wurden. Und ne, dann bist du zur Mutti gegangen, zu Vati, ne, zum Geschwisterkind, hast geredet, ne, wurdest wieder abgeholt und bist am nächsten Tag also so resettet, neu gestartet.
Ja.
Und jetzt machst du zu Hause dein Handy an und dann kommen kommt der Hate Speech, ne, und alles weitere und die machen sich lustig in Chatgruppen darüber. Du willst aus einer Chatgruppe beispielsweise schon austreten, möchtest es aber nicht, traust dich nicht, weil du halt noch dazugehören willst, ne, und das sind so Sachen in der Neuzeit, die man alle bedenken muss und die auch alle so in meinen Unterricht mit einfließen, ne, wo sehr, sehr viel Kommunikation mit den Kindern herrscht. Bestes Beispiel, ich sage immer zu Kindern ganz gerne, wenn ich das erste Mal mit einer Gruppe zusammensitze, beleidige mich mal, hau mal raus, ne? Mach mal so voll, ne?
Was ist dein härtester Spruch?
Ich habe da Dinge an die Ohren gekriegt, wo ich wirklich dachte so, oh, das knallt dir ein Siebenjähriger entgegen, aber egal, ne? Und dann gucke ich ihn so an und sag, du hast echt eine tolle Frisur, sieht richtig gut aus, steht dir.
Und damit?
Und dann werden die Augen so ganz groß.
Hä?
Und ich sag, was habe ich jetzt gemacht? Ja, du hast mir ein Kompliment gemacht. Ja, ich sag, und die ganze Luft ist raus, ne? Also ne, ich habe so diesen Giftpfeil, der angekommen ist, gar nicht angenommen.
Ja.
Und da ist es...
Und zurückgeschossen, genau.
Ja, genau, aber mit einem Herz zurückgeschossen sozusagen.
Ja, ja,
ne? Weil
ja.
Das ist so halt auch das, was ich so ein bisschen vereinen möchte. So, es hört jetzt plakativ an, aber so dieses Liebe und Respekt. Ne? Also das einfach so dieses Zwischenmenschliche wieder viel, viel stärker zusammenwächst. Dass es nicht so diese Abschottung gibt, dass man füreinander da ist. Ne? Deswegen fühle ich mich ja auch beim DRK als sozialen Träger so wohl. Und natürlich auch, dass die Kinder auch lernen, Moment, hier ist manchmal auch eine Grenze, ne? Und ich muss einen Erwachsenen manchmal auch respektieren, ne? Weil er hat halt schon ein bisschen was erlebt, er kann halt auch schon ein bisschen was, ne? Manchmal hilft es dann vielleicht auch, die Klappe zu halten oder beziehungsweise ne, sich dann im positiven Sinne ohne unterzuordnen.
Ja. Ne? Ja, ja. Ich will mir das jetzt mal so vorstellen. Du machst da jetzt deine Kurse. Wir nehmen jetzt mal irgendwie eine Grundschule oder so, zweite, dritte Klasse. Stellt sich da in der Schule vor. Wie kann ich mir diesen Ablauf vorstellen, wie das quasi dann bei dir losgeht? Die Eltern bekommen über die Schule mit, da gibt es einen Kurs, da kann ich mein Kind anmelden oder nicht. Oder ist es ein verpflichtender Kurs, der, weiß ich nicht, im Sportunterricht, im Sozialkundeunterricht irgendwo mit einfließt. Und dann startet das quasi von der Schule aus. Also im Endeffekt, welche Anlaufstellen habe ich, wo ich als Elternteil sagen kann, ich möchte gern was machen. Welches ist die erste Stelle?
Also grundsätzlich die erste Stelle bin ich. Ne? Deswegen bin ich auch mal so ein bisschen dafür als Werbetafel in Güstrow im ganzen Landkreis unterwegs. Natürlich auch auf unserer Internetseite sind die Safe-Kurse auch ausgeschrieben. Wann, wo, welche stattfinden. Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal ganz kurz.
Ist in Ordnung. Ich kann ja auch noch ein Wasser einschenken.
Ja, das wäre ganz lieb von dir.
Machen
wir doch. Ich darf ja meine Werbemate jetzt nicht rausholen hier. Ne? Wir sind ja nicht beim Krömer.
Nö, aber das ist dir so vollkommen egal.
So, und das ist sehr flexibel. Also die Eltern können mich natürlich jederzeit ansprechen, deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen versucht, auch schon öffentlich werbewirksam zu machen über Instagram. Arbeitete auch sehr gut mit Güstrow TV schon zusammen. Wir haben in der Talkrunde auch schon zwei Talkrunden zum Thema Anti-Mobbing gemacht.
Genau, kann mich erinnern.
Was auch sehr, sehr gut dargestellt wurde. Die Schulen können mich ansprechen, die Schulsozialarbeiter, die Leiterin für das Amt Schule und Soziales in Güstrow, die Frau Marta, hat da sehr, sehr, sehr mit sehr viel Herz und sehr viel Engagement dafür gesorgt, dass ich die Kurse auch in den städtischen Horteinrichtungen anbieten kann. Wir haben sehr viele Nachfragen, auch vom Landkreis mittlerweile und ganz, ganz viele Schulen, die das sofort umsetzen möchten. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, was in unserer kapitalistischen Welt, was ich nicht verstehe, dass oft kein Geld dafür da ist, dass das nur mit Förderung geht. Ne? Jede Schule, jeder Schulsozialarbeiter sagt, total cool, würde ich super gerne machen, weil gerade wenn jemand Externes reinkommt, ne, hat er ja bei den Kids auch ein ganz anderes Standing, ja, wenn er so ein bisschen seine Vita vorstellt, ne, wie lange er das schon macht und natürlich auch so ein bisschen mit so einer Persönlichkeit in den Raum kommt, die dann auch schon catcht, wo sie sagen so, okay, jetzt schaue ich mal, ne, dass du auch manchmal den Leader zum Zuhören kriegst, ne, und wirklich alle auf dem gleichen Stand, so möchte ich es ja gerne haben, ne, dass wirklich alle miteinander sind und jeder so ein bisschen seine Rolle verlässt und
bringst so ein klassisches Bild ja schon rein. Ich will das jetzt trotzdem mal erwähnen. Was bist du, 1,85?
1,84.
1,84, oh, nah dran. Ne? Und wenn du mit deiner Statur halt reinkommst, aber trotzdem halt freundlich bist, das ist halt ein Auftreten. Ne? Das fällt auf. Du bist nicht der klassische Lehrer, so wie die Kinder ihn halt kennen, aber du bist halt irgendwo eine entsprechende Ansprechperson und zeigst halt auf.
Genau. Und da ist es so, dass die Schulen immer auf eine Förderung angewiesen sind, dass immer das Geld kommen muss. Mhm. Weil, machen wir uns nichts vor, es gibt viele Eltern, ne, die sind bereit, dafür zu bezahlen. Ich mache das echt nicht, um damit Geld zu verdienen. Wir machen das wirklich zum reinen Selbstkostenpreis, also größtenteils,
ne,
dass wir so ein bisschen so plus minus null da rausgehen, weil das wirklich ein ganz großes Herzensprojekt ist, auch von meinem Arbeitgeber, vom DRK, die das ganz, ganz stark unterstützen. Und ich wirklich sage so, wieso gibt es dafür keine Schirmherrschaft aus der Politik? Wieso sagt man nicht einfach, wir unterstützen das, dass eine Schule zumindest zweimal im Jahr, wovon reden wir, zweimal im Jahr, ne, eine Woche einen Kurs bekommt zu Anti-Aggression, zu Anti-Mobbing, zu Selbstverteidigung, weil
Das gehört ja zum Kontext heute einfach schlichtweg dazu.
Genau, ne, weil ich biete das ja einfach als hybriden Unterricht an, ne, dass es einmal der theoretische Part ist, dass die Kinder ganz viel lernen, auch warum mobbt jemand, ne, warum macht er das? Ne? Macht er das, weil er Zuneigung von mir möchte, Aufmerksamkeit, meine Freundschaft möchte? Macht er das, weil er eine schlechte Zensur hatte, weil ich eine gute Zensur habe?
Schlechtes Selbstwertgefühl.
Das, weil er es von zu Hause vielleicht spiegelt, ne, oder von den älteren Geschwistern, dass alle mal so ein bisschen in diesen Kontext kommen. Wie fühlt man sich in der Rolle? Ne? Und das oft für die Kinder ein ganz schneller Aha- und Lerneffekt ist.
Ne? Also dieses Reflektieren fehlt wahrscheinlich vielen.
Genau, richtig. Ne? Weil die Schulsozialarbeiter sind super engagiert. Aber wenn du dir vorstellst, du bist eine Person und für 400 Schüler zuständig. Ne? Und machen wir uns nichts vor, sobald der Erzieher oder der Schulsozialarbeiter um die Ecke kommt, ja, dann benehmen die sich doch. Ja, ne? Wenn er wieder um die Ecke ist, ne, dann...
Mach weiter.
Ja. Ne? Dann,
wir waren alle mal jung. Ne? Machen wir uns nichts vor. Wir wissen genau, wie der Hase läuft.
Ja.
Ne? Also da kann man sich eigentlich hineinversetzen. Von daher...
Und deswegen ist das auch so ein bisschen mein Appell. Und wir versuchen da mittlerweile auch schon, ich sag mal, in ein bisschen größeren Töpfen zu rühren, dass wir da auch wirklich auf eine Schiene kommen, wo man sagt, das wird gefördert. Ne? Mhm. Wir haben jemanden, der macht das, der bietet das an, der kommt auch zu den Schulen, ne? Also dass die wirklich auch wenig Arbeit haben damit. Und geht einfach in Kontext mit den Kindern, wo sie was lernen und gestärkt rauskommen, auch mit gestärktem Selbstbewusstsein und auch in einem besseren Miteinander.
Ja. Das heißt aber, Stand heute, du bist dann unter der Woche an jenem Tag und dort zu irgendeiner Uhrzeit in einer entsprechenden Einrichtung und machst Kurse.
Genau, also das verschiebt sich immer so ein bisschen mit meinem zweiten Berufsfeld. Ich bin ja als Sozialraumbeauftragter, Quartiersmanager, wie man das nennen möchte.
Manager sind wir alle, genau.
in der Güstrower Weststadt unterwegs und das ist ja auch mein großes Herzensprojekt. Du kennst ja unser Westfest, ne, was jetzt dieses Jahr am 11.07. zum dritten Mal startet.
Du bist wieder Moderator?
Ich weiß noch nicht, in welchem Kostüm, aber schauen wir mal. Ich bin da ja sehr vielschichtig unterwegs.
Ich gebe dir eine Riesenbanane, das passt dann zur Vergangenheit.
Eine Banane?
Ja.
Stark. Das ist stark. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, im ersten Jahr hatte ich noch kein Kostüm, aber letztes Jahr hatte die Kita Biene Maya mitgemacht und dann bin ich auch in so einem Bienenkostüm da zur Anmoderation raufgegangen. Ach, ist mir doch egal, was die Leute denken. Ne? Hauptsache haben alle am Spaß.
Hauptsache Spaß.
Naja, und arbeite da sehr viel mit den Senioren aus Güstrow zusammen. Wir haben auch so ein klassisches Seniorencafé, was einmal im Monat stattfindet, wo wir das stationär anbieten, auch viel mit Dokumentationen, mit Dozenten, ne, die so für diesen Bereich tätig sind. Ich sage jetzt mal Multimedia oder Hausnotruf. Ne? Mhm.
Findet das immer in einem Ort fest statt? Also seid ihr immer in der Begegnungsstätte vom Bärenhaus?
Richtig.
Oder habt ihr auch noch andere Orte, wo ihr euch trefft?
Das ist die Begegnungsstätte, weil die auch gefördert ist vom DAW, vom Deutschen Hilfswerk, der Deutschen Fernsehlotterie.
Ja.
Das sind ja sozusagen die ganz viel monetär dieses Projekt fördern einfach. Ne? Und das ohne geht's nicht, ne? Weil steht unten... fällt ja alles auch damit, dass du diese Stelle bezahlen kannst.
Ja.
Das heißt, stationär sind wir immer in diesem Begegnungszentrum und haben da mittlerweile auch ein Bürgerforum etabliert, wo wir beispielsweise beim letzten Bürgerforum einen Bürgerdialog hatten, wo Sascha Zimmermann, unser neuer Bürgermeister, dabei war. Und das war wirklich wie ein Ritterschlag für mich. Ne? Also der kommt und das Ganze moderiert, ne? Und da sind die Leute mit dabei, ne? Die ganzen Anwohner, alle Güstrower waren eingeladen.
Ja.
Wir haben einen tollen Zulauf gehabt. Es wurden ganz, ganz viele Themen angebracht, die Menschen interessieren. Und wenn du einfach merkst, so, es funktioniert, ne? So, du musst natürlich immer dein Netzwerk aufbauen, aber es fängt dann so ein bisschen an zu rollen.
Ja, man muss sich dann drum kümmern.
Genau. Ne? Es steht und fällt ja auch alles mit der Person, die das Ganze reißt, ne? Die dann auch wirklich sagt, ich mach das. Und das ist für mich auch einer der Punkte, wo ich mich ganz, ganz schnell in Güstrow verliebt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Menschen, egal ob das jetzt aus städtischen Institutionen sind, ob das
Vereine
sind, ja. Ob das Privatpersonen sind, Anwohner, Senioren, auch die Kinder, ne, wenn du jemand hast mit Herz und Engagement, ne, der da wirklich bei ist, dafür brennt, ne, 100% gibt und auch für jeden ansprechbar ist, dann respektieren die Leute das, ne, dann geben die das auch zurück. Und wenn du schon wirklich von der Stadt hörst oder von den großen Wohnungsgesellschaften, dass dieses Stadtteilfest sich in den Köpfen schon etabliert hat, ne, dass sie schon sagen, so, aber wir wollen das weitermachen, ne? Das soll weiterlaufen, ne? Weil es ist ja auch super gewachsen. Wir haben im ersten Jahr, glaube ich, ca. 500 Besucher gehabt, im letzten Jahr zwischen 800 und 900. Und ich denke mal, dass wir das dieses Jahr noch weit höher ausbauen. Und es kommen ja auch immer mehr dazu, ne? Das wächst ja auch einfach.
Ja, und ich wollte gerade sagen, das, was halt auch angeboten wird, ist ja wirklich sehr vielschichtig. Ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht unbedingt nur vom DRK sprechen, aber wir haben ja vor Ort Dutzende Vereine. Ich weiß, die Diakonie war ja, glaube ich, auch vor Ort. Dann der Tierpark, glaube ich, hatte auch eine Station. Dann hatten wir irgendeine Fußballwand dort. Also da war auf jeden Fall eine Menge aufgebaut. Verschiedenste Stände. Doch, das ist das Westfest gewesen. Ne, die große Bühne, nicht, dass ich das jetzt verwechsel.
Ja, vielleicht verwechsel. Also die Diakoniewand, da muss ich mal sagen, ne, das finde ich immer so schade, ne, dass auch die sozialen Träger, ne, muss ich ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, das ist nicht so schlimm.
Ich gehe immer total auf alle zu, mit offenen Armen und sage, lass uns doch zusammen machen. Ne? Aber ich finde das immer so schade, wenn jeder mal sagt, so, ich koche mein eigenes Süppchen. Ne?
Ja.
Natürlich, klar, wirtschaftet auch ein Sozialverband. Ne? Wir sind ja nichts ohne unsere Mitglieder, ohne unsere Spenden. Das darfst du ja immer nicht vergessen. Viele Leute denken ja immer so, egal was das ist, ne? Ob das jetzt der Pflegebereich ist oder Blutspenden oder sowas, ne? Ja, die verdienen so viel Geld, ne? Und die haben hier Häuser und da Einrichtungen. Und,
das ist der Blick von außen.
Das ist oftmals dieser klassische Blick von außen, der aber ja, sehr inhaltslos ist, weil diese ganze Maschinerie, diese ganzen Menschen, die da arbeiten in den Kleiderkammern, auch die Ehrenamtlichen bei den Blutspenden, der Katastrophenschutz, jede Veranstaltung, die du hast, diese vier Leute, die in DRK-Outfit, ne, an der Seite stehen und sofort da sind, wenn jemand Wespenstich hat, umgeknickt ist etc., die machen das alle freiwillig. Ne? Die sind alle in ihrer Freizeit da und die können nur... Also diese Maschinerie kann nur am Laufen gehalten werden durch Spenden, ne, durch Mitglieder, ne, die wir einfach brauchen, um einfach Fahrzeuge bezahlen zu können. Das Outfit, ne? Also ja. Manche von unseren
Ich habe es gestern von der Güstrower Tafel gehört, das ist genau das Gleiche.
Ja, die müssen 10 Jahre warten, genau bis sie zum Beispiel mal neue Einsatzstiefel bekommen. Ne? Also wo du dir denkst, so, das ist Wahnsinn, ne?
Ja, was kostet so ein Stiefelpaar? 100, 200 Euro? Ein ordentliches?
Ja, wenn du jetzt so ein paar gute von Hikes nimmst, ne, also da 200 Euro, aber brauchst du ja auch, ne?
Ja.
Du musst ja damit auch sicher unterwegs sein. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, natürlich arbeitet ein sozialer Träger auch wirtschaftlich, ne, und muss ja auch seine Mitarbeiter bezahlen können. Ne, aber nichtsdestotrotz sind wir einfach für die Gesellschaft immer da, 24 Stunden. Und das muss auch einfach so ein bisschen in den Köpfen bei den Leuten Klick machen, dass ja einfach da ganz, ganz viel Herz kommt, was auch Unterstützung braucht.
Ja, natürlich. Ja. In jeder Altersschicht und in jeder sozialen Schicht. Das muss man ja auch nochmal betonen. Es ist halt ein unglaublich breites Spektrum.
Richtig.
Genau. Jetzt nehme ich aber trotzdem den Bogen nochmal auf, um nochmal diese Kehrtwende zu diesem Safe-Kurs zu machen. Jetzt hast du deinen Kurs gemacht in Einrichtung XY oder irgendwo und die Eltern entschließen sich, mein Kind soll an so einem Kurs teilnehmen oder das Kind hat gesagt, du Mama, Papa, der war da, der hat das gemacht, mich interessiert das, ich möchte das gern weitermachen. Die melden sich dann bei dir an, um dann entsprechend in der Friedrich-Engel-Straße, hattest du gesagt, ist das, um dann dorthin zu kommen, um sich anzumelden. Ich weiß ja nicht, ob du Wartelisten oder irgendwie was hast.
Nee, also das, Warteliste hört sich schön an. dann läuft das richtig gut. Nein, also grundsätzlich können die, ich habe so einen Modulkurs, nenne ich das. Das heißt, ich lasse einen Kurs in der Friedrich-Engel-Straße in unserem Haus der Familie immer 10 Wochen hintereinander durchlaufen. Mhm. Also außer es sind Ferien, ne, dann verschiebt sich das. Dass die Eltern und die Kinder den großen Vorteil haben, sie haben keine Jahresmitgliedschaft, sie müssen keine Aufnahmegebühr bezahlen. Ne? Die sind frei und die Kinder sind da auch flexibel, weil, ne, kennen wir selber aus der Kindheit, war der beste Kumpel in Rudern, willst du rudern, ne?
Ja,
hast du
ja
keinen Bock mehr auf Fußball oder auf das andere. Ne? So verschiebt sich das immer hin und her. Das heißt, die können jederzeit reinschnuppern, auch in den laufenden Kurs, ne? Ist gar kein Problem. Das kann man dann auch anteilig abrechnen vom Prinzip her. Oh, genau, und da lade ich halt jedes Kind, was in der Schule irgendwo einen Workshop bei mir mitgemacht hat, immer dazu ein. Mhm. Und wir bieten das auch flächendeckend an, so wie natürlich auch die Möglichkeiten bei mir zeitlich und terminlich sind, dass wir jetzt beispielsweise ab Mai auch in Lage wieder einen festen Kurs etablieren möchten, weil einfach die Bedarfe so groß sind und ich das einmal als Workshop gemacht habe, da in der Horteinrichtung und die Eltern und die Kinder so begeistert waren, dass sie gesagt haben, so, mach das bitte dauerhaft hier. Ja. Das wäre schön.
Gut, aber irgendwann wird ja auch der Punkt kommen, wo du sagst, du schaffst das alleine nicht mehr und brauchst eventuell einen zweiten oder dritten, der irgendwo hilft, so eine Kurse mit anzubieten. Ne? Das könnte ja durchaus passieren. Ich weiß ja nicht, wie groß, wie hoch die Nachfrage ist.
Ja, das, na, da arbeite ich natürlich so ein bisschen dran, dass vielleicht einer aus meiner Teenie-Gruppe, ne, dann mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in die Fußstapfen tritt, aber ne, dann auch mit helfender Hand dabei ist.
Eigeninitiative.
Weil, genau, weil das ist ja schon wichtig, wenn du irgendwas beispielsweise vorzeigst, irgendeinen Angriff, ne, der passieren kann, dass du da auch ne, jemanden hast, der
mitmacht.
Da so ein bisschen gebrieft ist, ja, ne, ja. Der da auch, ja, auch so ein Talent hat, dann mitzumachen, genau.
Ja. Ja. Trotzdem nochmal die Frage. Das ist ja jetzt nicht rumstecheln oder so. Der Kurs per se, der beginnt dann, was weiß ich, 15, 16 Uhr. Mhm. Du hast meinetwegen 10, 15 Kinder. Gibt es eine Maximalanzahl für den Kurs?
Na, ich sag mal so, also 12 Kinder ist meistens so das, was du alleine noch bewältigen kannst, weil du möchtest ja auch einen individuellen Lerncharakter
genau.
anbieten. Ne?
Und genau. Wie kann ich mir so einen Kurs strukturell vorstellen? Wie beginnt das?
Na, so ein bisschen klassisch am Anfang, so, wie so ein Sportunterricht. Ne?
Also wie so eine Morgenrunde.
Der Erzählkreis. Ne? Nein, also natürlich hole ich die Kinder erstmal ganz kurz ab, frag, wie der Tag war, wie die Woche war, ne? Ob irgendjemand was besonders erlebt hat. Hat, ne? Ja. Auch im negativen Sinne, was wir dann vielleicht gleich aufarbeiten können. Ne, dann erwärmen sie sich, dann machen wir so eine kleine Lockerungsrunde, dass sie auch erstmal ein bisschen powern können. Ja. Ne? Machen ein kleines Spiel zwischendurch. Ne? So, und dann geht die Thematik auch schon los. Ich wechsle das immer ab, also gerade bei den Kindern, wenn wir das jetzt mal als klassisches Beispiel nehmen.
Was für ein Altersspektrum sprechen wir da?
Na, ich gehe so ab 6, 7 los.
Ja.
Ne? Das ist so wirklich der Kids-Unterricht, wo ich anfange, bis 10. Ne, mhm. Und dann geht das
über. Also Teenies quasi.
Davon, genau, überschneidet sich das in die Teenie-Gruppe. Ja, dann machen wir immer Lerninhalt und dann zwischendurch wieder ein Spiel, ne, dass sie auch mal. Ja, kurz rauskommen, ne? Weil das ist ja heutzutage einfach auch so dadurch, wenn ich manchmal so gerade so diese Ganztagsschulen oder Ganztagsunterricht, dass die Kinder wirklich teilweise von 7 Uhr bis 15, 16 Uhr in der Schule sind,
ja.
Das ist schon wirklich Wahnsinn, ne? Und da natürlich auch erstmal so auch so einen befreienden Charakter damit reinzubringen, ne? Dass sie einfach mal toben können, wie sie wollen. Und dann aber das Ganze natürlich auch mal miteinander. Ne? Das finde ich dann immer ganz, ganz wichtig. Und dann zwischendurch natürlich auch wieder ein ernster Lerninhalt, ne? Manchmal auch ein theoretischer Part, ne? Wo sie sich dann mal ganz kurz hinsetzen, runterkommen sollen. Ne?
Aber damit die Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich nicht zu lang gehalten wird.
Ne? Genau, richtig. Ne? Weil im Vordergrund steht für mich natürlich auch der Spaß. Ne? Sie ja. sollen Spaß haben und was mitnehmen, was ihnen im Ernstfall hilft. Und das ist für mich das Schönste, einfach wenn ich einem Kind begegne, was sich A noch an mich erinnert, da geht schon mal mein Herz auf, ne? Und was mir dann erzählt, aus einer Situation, was es erlebt hat und sich daraus befreien konnte. Ne? Mhm. Egal, ob das jetzt körperlich war oder halt ne, verbal, diese Situation genau. vorher aufgelöst hat oder verbal. Ne? Weil das ist ja auch was die Kinder sehr, sehr schnell lernen sollen, auch mit Mimik und Gestik zu arbeiten, da gleich so eine Distanz aufzubauen und natürlich auch mit ihrer Rhetorik zu arbeiten, ne? Und auch lernen, wirklich sinnhaft zu sprechen. Ja.
Ja, klar. Körpersprache spielt ja dann auch wieder
genau,
eine Rolle.
Richtig.
Das sind ja viele, viele Dinge, die dann da eben mit eingreifen.
Ja. Und, das muss ich noch ganz kurz anmerken, es ist immer ein Safe Space für die Kids. Ne? Ich habe das ganz oft, dass die Eltern da stehen und sagen, so, kann ich mal reingucken? Und ich sage so, nö. Also natürlich, klar, ne? Am Ende können sie 10 Minuten zuschauen. Ja. Und wir machen auch am Ende von jeder Kursreihe so eine kleine Prüfung, ne? Wo die Kids einmal zeigen, den Eltern einmal zeigen können, was sie gelernt haben. Aber ja. Das steht für mich ganz groß im Vordergrund, dass sie so in dem Moment einfach aufleben sollen, wie sie sind, ne? Und sich auch frei entfalten sollen und das ja auch eher tun, ne? Weil wenn du dir vorstellst, da sitzt ein Elternteil oder ein Erzieher oder ein Lehrer,
dann trauen die sich nicht.
Ach, ne? Und ich will sie auch klar. so kennenlernen, wie sie sind, ne? Dass ich auch merke, so, aha, das ist also der Lina, na mal gucken. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eben auch dieser Safe Space, das kriege ich ja von meinen Kindern auch mit. Sie verhalten sich zu Hause immer anders, als wären sie in der Schule oder im Hort oder dort auch immer. Warum? Weil sie genau wissen, ich kann es Mama und Papa erzählen. Die haben mich dafür nicht weniger lieb, sondern die hören mir zu, die helfen mir, das zu bewerkstelligen, aufzuarbeiten. Ich sage jetzt mal, so wie wir es als Eltern natürlich können. Wir sind keine Pädagogen, aber ich denke mal, das Stückchen Liebe, was wir da eben mit rangeben, hilft mehr als irgendein theoretischer Duktus, den ich dem Kind da aufgeben muss. Also von daher, das ist ja irgendwo das, du musst mit dabei sein und das Kind begleiten. Das ist ja immer das, was ich von vielen, vielen höre. Als Elternteil begleitest du dein Kind beim Älterwerden, beim Erwachsenwerden, beim Großwerden. Mhm. Du bist immer mit dabei, du nimmst immer Anteil. Für mich jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du hast vorhin gesagt, das ist nicht nur ein Beruf für dich, das ist eine Berufung. Du machst das gerne, dir geht das Herz auf, wenn du dann Kinder hörst, die sich an dich erinnern. Wann denkst du dann aber auch mal an dich? Was machst du privat? Hast du auch noch mal irgendwo Sachen, wo du sagst, ja, komm hier, ich habe noch ein Sporthobby oder irgendwas, dass du eine Art Ausgleich hast im Alltag?
Ach, das ist schwer, wenn das Ganze zur Berufung geworden ist, weil...
Ja, glaube ich gerne.
Ja, ich habe das teilweise, dass ich muss ja auch administrative Sachen machen, ne, im Office-Bereich, sitze am Rechner und denke mir so, schon Feierabend, ne, ich könnte aber noch 2 Stunden, weil es macht mir einfach so viel Spaß. Ich bin ehrenamtlich auch aktiv. Ich in meiner Gemeinde bin ich in der Feuerwehr. Also du hast ja, wenn du aufs Dorf ziehst, keine Wahl. Ne? Also dann bist du ja automatisch schon fast in der Feuerwehr.
Ist das dabei. So?
Ja, meistens. Ne? Aber es ist ja auch ein ganz anderes soziales Miteinander. Ne? Also du bist ja da sofort in einem Kontext von Menschen unterwegs, ne? Und hast ja auch ein anderes Standing in der Gemeinde. Ne? Wenn du dich einfach ehrenamtlich engagierst, bin da auch Leiter der Kinder- und Jugendfeuerwehr bei uns. Hm. Und nebenbei stehe ich auch manchmal für die Wasserwacht am Inselsee.
Mhm. Das komische neue Gebäude.
Unser kleiner schicker Container.
Ja, ja. Ganz, ganz früher, ich hab zu Schulzeiten da auch mal ausgeholfen. Da gab es dann noch wirklich ein klassisches Holzhaus.
Ja.
Das gibt's ja jetzt nicht mehr, ist alles weggerissen worden vor 10 Jahren.
Ja,
aber dieser kleine Mini-Container sieht schon echt witzig aus.
Ja, da kannst du aber auch nicht drin sitzen, ne? Weil da könnte man Tomaten, glaube ich, hochziehen. Also der ist, ja,
wie groß ist der? 2 mal 1 Meter oder?
Ja, also bei Regen kann man schnell rein. Ich glaube von 6 Quadratmeter oder so. Ja,
okay, irgendwie,
wenn überhaupt, ne?
Ja.
Aber
steht also, ja auch ein bisschen was drin.
Ja, genau, ne, richtig. das zum einen, also Ehrenamt ist auch mein Hobby. Und mein Ausgleich größtenteils ist Sport. Also ich bin da sehr vielschichtig unterwegs. Ich bin auch selber, trainiere ja auch selber noch im Bereich Selbstverteidigung, ja, ne, über meinen Verband. Mit meinem Trainer in Rostock zusammen machen wir da ganz, ganz viel und besuchen auch selbst viele Lehrgänge, um natürlich auch immer Input zu bekommen, den wir weitergeben können. Ich bin gern aktiv in der Natur unterwegs, so wandern. Meine Schwester wohnt in der Schweiz. Das ist natürlich schön, wenn man da in den Bergen unterwegs sein kann. Ja, Ostseekind sowieso. Also schnell mal an den Strand fahren ist natürlich immer ein großes Highlight. Ich bin gern auf dem Reiterhof bei uns in der Nähe unterwegs. So eine Affinität zu Tieren hatte ich da auch schon immer sehr, sehr stark. Weil ich finde, das holt einen immer so runter. Ne? Also allein schon, wenn du sehr auf der Couch liegst und der dicke Kater kommt, legt sich auf deine Brust und fängt an zu schnurren. Ne, das ist immer schon so durchatmen. Ne? Das erdet dann wirklich.
Ja, klar.
Richtig, genau.
Was möchtest du uns denn oder unseren Zuhörern, ich weiß ja nicht, ob jetzt eventuell sogar ein paar Kinder mithören, ne? Also liebe Eltern, zeigt euren Kindern den Podcast von Chris. Das ist ja wahrscheinlich auch dein Name, den du den Kindern wahrscheinlich gibst. Du bist nicht Christian, du bist Chris oder wie stellst du dich vor?
Ja, meistens Chris. Das hatte sich so ein bisschen damals etabliert. Wir waren damals beim Training, glaube ich, 4 Christians, waren in den 80ern ein sehr beliebter Name.
Ja.
Und dann ist daraus Chris geworden und der Einfachheit halber sage ich das immer so. Also beides ist mir eigentlich völlig Wurst, ja, ne, wie sie mich ansprechen.
Hast du irgendwelche Abschiedsworte an die Kids, irgendein Standing, irgendeine Aussage, wo du sagst, so von wegen, das musst du mal gehört haben? Wenn nicht, auch nicht so schlimm.
Ja, was heißt, also ich möchte gar keine Abschiedsworte sagen, ich möchte einfach Willkommensworte so ein bisschen übermitteln, ne, dass ich sage, kommt gerne einfach mal vorbei, schaut euch das an, da muss keiner irgendwie Angst davor haben oder ne, nicht jeder möchte sich ja auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Es gibt auch manche Kids, die schauen einfach nur zu. Ne, ich habe ganz viele Kinder schon gehabt, die formen Unterrichtsraum saßen und die Eltern gesagt haben, nee, er traut sich nicht rein. Da habe ich gesagt, komm rein, guck einfach mal zu. Ne? 5 Minuten später hat er mitgemacht, ne? Und ist da sofort aufgeblüht. Sprecht mich einfach gerne an. Das ist eine schwierige Thematik sehr oft. Aber ich nehme da gerne alles mit und versuche da mit ganz viel Herz alles zu geben. Und versuche da natürlich auch mit den Güstrowern, mit Robert Uchnein zum Beispiel, ne, mit dem, der Boxen. Sich da fürs Boxen sehr stark engagiert, auch sehr viel mit Kindern macht, ne, dass wir da zusammenarbeiten. Und dass man sich einfach auch gegenseitig einladen kann und gegenseitig Positives, ne, auch an Lerneffekt geben kann. Und natürlich auch in dem anderen Bereich, ne, für mich als Sozialraummitarbeiter, also Manager, ach, dieses Wort ist fürchterlich, ne, dass ich natürlich auch für alle Themen, die Güstrower interessiert, da natürlich auch jederzeit Ansprechpartner bin und das auch gerne weiterleite. Wir haben ganz tolle Sachen auch mit dem Stadtbauamt zusammen entwickeln können, ne, was Spielplatzgestaltung angeht, Straßengestaltung angeht, Sicherheit auch auf den Straßen, durch zusätzliche Beleuchtung, Bremspoller etc. Also das ist, in Güstrow funktioniert das wirklich toll und da bin ich wirklich auch der Stadt sehr, sehr dankbar, dass sie da so offenes Ohr hat und dass es auch einfach ein Miteinander ist. Ja. Ein
schöner Optimismus, den du jetzt zum Schluss nochmal reingebracht hast. Für meinen Abschluss würde ich jetzt nämlich nochmal organisatorisch reinbringen, also für die Jugend, wir haben zum einen natürlich deinen Instagram-Account, das ist quasi @ und dann safe_chris, da würden dich quasi dort welche erreichen. Ich weiß nicht, ob du noch einen TikTok-Account oder irgendwas anderes noch hast oder da unterwegs bist.
Ja, aber ich...
Ansonsten
mit TikTok.
Du bist in der Hagemeisterstraße und hast da ein Büro?
Na, mein Büro ist... Oh, ich habe tatsächlich 2 Büros.
Oh, also, der hat 2 Büros. Ich glaube das.
Moment. Das eine ist die Begegnungsstätte. Da steht aber nichts drin. Ne? Da bin ich sozusagen dann oft als Küchenfee unterwegs, ne? Wenn ich für Seniorencafé oder für das Bürgerforum alles vorbereite. Und du brauchst ja aber auch einen Schreibtisch, wo ein Rechner steht.
Ja, das meine ich,
du,
genau.
Weil das andere ist im Keller, da hast du auch keinen Empfang. Das ist schwierig. Und dann sitze ich im Heideweg in unserem Ehrenamtszentrum.
Ja, genau. Ne?
Da ist sozusagen mein klassisches Büro. Aber eigentlich bin ich zu 80% on the road.
Okay. Ne?
Also wirklich immer unterwegs bei den Leuten oder in den Einrichtungen.
Und wenn man Kontaktdaten zu dir sucht, die findet man natürlich auf der DRK-Homepage.
Genau.
Habe ich vorhin auch schon gesehen. Also
genau.
Jeder ist Google-mächtig oder eben der Websuche.
Wenn du Safe Kids oder DRK Safe Kids eingibst, ne? Oder Safe Chris, findest du mich im Internet, ja.
Wunderbar. Also liebe Kinder, liebe Eltern, wichtiges Thema, nicht nur im Alltag, sondern auch im Hort, in der Schule, im Leben. Vielen Dank für den Einblick. Das sind meine Abschlussworte, die ich jedem sage. Es ist immer spannend. Ich bin gespannt, wie das diesjährige Westendfest aussehen wird.
Nein, nur Westfest.
Nur Westfest.
Nur Westfest.
Nicht Westendfest. Nee, das ist die Gaststätte. Das ist die Gaststätte.
Ja.
Da ist eine ehemalige Gaststätte, die heißt Westend. Deswegen verwechsel ich das.
Naja, nee, also wirklich nur Westfest. Ne? Also du brauchst ja so einen Werbenamen, ne? Der so prägnant wird, ne? Und sich den Leuten einprägt. Und ich glaube, das hat schon gefruchtet mit dem Westfest. Egal wie es heißt, hauptsächlich die Leute kommen und haben Spaß. Das ist das Wichtigste an dem Tag.
Also dann
11.7.
11.7. Dann verabschieden wir uns zum 11.7. für das Westfest. Bis dahin.
Ich danke dir.